was bislang beschäftigt hat, war einmal, dass Gott Zerbrochenes heilt. Nimm das für dich ganz persönlich, da wo du heute Morgen sagst, ja, ich lebe in so einer Zerbruchsituation. Gott möchte das heilen. Heute Morgen heilen. Vielleicht beginnen mit dieser Heilung bei dir. Das andere war vergebt, so wie Christus euch vergeben hat. Aus dem Vater unser und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das andere ist, dass wir miteinander versöhnt leben. Ja, ich möchte uns Gottes Wort sagen heute Morgen. Wir sehen erstmal nichts. Genau, Christus in dir macht den Unterschied. Das hört sich gut an, aber wie wird das tatsächlich praktisch? Christus in dir macht den Unterschied oder wie wird das mit dem Heiligen Geist ganz praktisch bei dir? Das beschäftigt uns als Gemeinde in diesem Jahr. Das beschäftigt mich ganz persönlich und dich vielleicht auch. Was bedeutet das, dass der Geist Gottes dich erfüllt? Was bedeutet das, dass der Geist Gottes in der Gemeinde Raum hat? Was bedeutet das, dass der Geist Gottes in dir Raum hat und in deiner Familie Raum hat? Stell dir vor, du bist bei Aldi und du stellst dich bei Aldi an und dann kommt so eine alte Dame und die sagt, ich habe nur zwei Teile, kann ich vor? Du sagst, ja klar, kannst vor, sie können vor. Kommt wieder einer anmarschiert, hat drei Teile und sagt, darf ich vor? Und du denkst dir, ja, ich bin ein freundlicher Mensch. Du lässt den vor und du bist kurz vor der Kasse und das passiert, was immer passiert, diese Kasse wird geschlossen. Und du gibst mit deinem Einkaufswagen Gas nach links, wirst abgedrängt und bist richtig sauer. Alles, was du dir am Sonntag vorgenommen hast, alles weg am Montag. Und du platzt in aller Öffentlichkeit bei Aldi. Und du denkst auch noch, du hast ein Recht darauf. Unmöglich, wie das läuft. Drehst dich um und hinter dir ist die Frau, die du nach dem Gottesdienst im Foyer angesprochen hast und dir gesagt hast, wie schön das ist, als Christ zu leben und wie Jesus deinen Alltag und so weiter. Ja, wir haben es verstanden. Hat das was mit dem Geist Gottes zu tun bei Aldi? Ja, klar. Hat das was mit dem Geist Gottes zu tun, wie du mit deiner Frau umgehst? Ja, klar. Hat das was mit dem Geist Gottes zu tun, wie du mit deinen Kindern umspringst? Ja, klar. Hat das was mit dem Geist Gottes zu tun, wie du deine Arbeit machst? Ja, klar. Wenn wir beten, Geist Gottes, leite mich und fülle dich, dann macht das nicht einfach in deinem Leben. Und du bekommst dann so eine eigenartige Gabe, mit der du dann mal richtig Gas geben kannst in der Gemeinde und sagen kannst, wo es lang geht. Genau andersherum, der Geist Gottes sagt dir erstmal, wo es lang geht. Das ist das allererste, was uns auch am letzten Sonntag beschäftigt hat, mit dem Heiligen Geist zusammen leben. Und das wird zunächst erstmal mein Leben prägen und dein Leben auch prägen. Der Geist Gottes wird unser Leben verändern. Also oft genug meinen wir haben das Recht, einfach zu platzen. Oft genug meinen wir haben einfach mal das Recht zu sagen, was wir schon immer mal sagen wollten. Manchmal meinen wir haben ein Recht, so richtig mal auf die Pauke zu hauen und dann kommt es zu Spannungen und zu Meinungsverschiedenheiten und zu lauten Worten und zu Wut und angeknacksten oder zerbrochenen Beziehungen. Und das scheint fast schicksalhaft dazu zu gehören. Auch unter Christen. Und manchmal auch tatsächlich in der Gemeinde. Können wir denn mit solchen Situationen als Christen anders umgehen? Können wir dann Bruch verhindern? Oder kann Bruch tatsächlich geheilt werden? Was ist denn das Markenzeichen von Christsein? Was ist denn das Markenzeichen von Menschen, die also Jesus folgen? Jesus folgen bedeutet, ich werde von Jesus geprägt. Ich lege mein Leben ganz bewusst in die Hand von Jesus und er ist jetzt der Boss. Und er sagt jetzt, wo es lang geht und er prägt meine Beziehungen. Was ist das Markenzeichen von Christen? Wir lesen in der Bibel, im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, Paulus schreibt den Christen in Rom, und wir werden heute Morgen lauter Bibelstellen lesen, wo es offensichtlich um Spannungen geht, offensichtlich um kriselnde Situationen geht. Offensichtlich haben Christen auch Spannungen. Offensichtlich haben Menschen, die Jesus nachfolgen, auch Krisen. Offensichtlich. Nur offensichtlich haben Christen eine enorme Chance, ganz anders mit Krisen umzugehen. Paulus schreibt den Christen in Rom im 15. Kapitel, Vers 5. Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Er helfe euch, einmütig zu sein, so wie es Jesus Christus euch zeigt. Paulus schreibt an die Christen in Rom, der hat die noch nie gesehen. Er hat von ihnen gehört, Informationen gekriegt, aber er weiß offensichtlich, dass er diesen Christen in Rom und auch anderen schreiben muss, dass das wichtig ist, einmütig zu sein, mit einem Mut zu leben, sich prägen zu lassen von Gott. Und es geht so los: Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Wollen wir das mal zusammen sagen? Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Es braucht Gottes Mut und es braucht Gottes Trost, um standhaft zu bleiben, um nicht einfach wegzurennen, um nicht einfach zu sagen, jetzt langt's mir, um nicht einfach still zu werden, um auch nicht einfach laut zu werden. Es braucht Gottes Mut und Gottes Trost. Und Paulus sagt zu den Christen, er helfe euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus zeigt. Das heißt, Christus befähigt seine Menschen, anderen Menschen gegenüber freundlich und sensibel zu reagieren. Christus befähigt dich, anderen Menschen gegenüber freundlich zu sein und sensibel zu reagieren. Er befähigt dich und mich auch. Das heißt, das musst du nicht können. Das heißt, du musst nicht sagen, ich bin eben so und ich kann das nicht und du musst mich so nehmen, wie ich bin. Nein, die gute Nachricht ist, Christus befähigt uns, anderen Menschen gegenüber sensibel und freundlich zu sein. Er befähigt uns dazu. Das heißt, du kannst aus diesem Gottesdienst befähigt herausgehen. Du wirst befähigt, freundlich und sensibel zu reagieren. Stell dir das vor. Was sind denn diese Menschen? Wer sind denn diese anderen Menschen, denen gegenüber Gott uns befähigt, freundlich und sensibel zu reagieren? Das sind Menschen in deiner Gemeinde. Guck dich mal um. Hallo, nicht mich angucken. Ihr dürft aber auch mir gegenüber freundlich sein und sensibel. Guckt euch mal an. Das sind ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedlich gut drauf, unterschiedlich alt, aus unterschiedlichen Situationen. Sie haben auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit dir und mit mir und mit uns und mit anderen Kirchen. Jesus befähigt uns, freundlich und sensibel zu reagieren. Das sind Menschen in deinem Hauskreis, die du kennst. Vielleicht sitzt du schon mit Jahren in deinem Hauskreis und dann macht einer seinen Mund auf und erzählt die Geschichte, die du schon kennst. Und du denkst, meine Herren, hört das bald auf? Ist er bald fertig? Ich kenne die schon. Freundlich und sensibel. Nicht nur der andere, sondern eben du. Weißt du, was das Geheimnis ist, dass du und ich jeweils den Anfang machen? Wenn ich darauf warte, dass du sensibel reagierst, dann geht mir vielleicht die Puste aus. Aber ich könnte einfach anfangen und ich ja versuche das ja redlich. Also, freundlich. Freundlich sein im Hauskreis, wenn die Geschichte kennt, die du schon kennst und du trommelst und denkst, meine Güte, der stiehlt uns die Zeit und mir die letzten Atem. Höre zu. In der Familie, beim Essen geht's drunter und drüber. Deine alten Eltern, die rufen immerzu an, immerzu zur falschen Zeit. Die wollen, dass du immerzu vorbeikommst und du hast einfach schlicht und ergreifend keine Zeit. Oder deine Kinder nerven dich, weil die sind in der Pubertät und das ist einfach schräg. Und so ein 16-Jähriger, der meint, alles zu können und alles zu wissen. Hey, du warst auch schon mal 16. Wer von uns war schon mal 16? Alle. Kannst du dich erinnern? Ich kann mich total gut erinnern. Ich fühlte mich, also ehrlich, ich war irgendwie so zeitweilig der Familienclown und fand das alles so witzig, aber ich glaube, ich war der Einzige. Und wir haben alle solche Zeiten hinter uns und vielleicht auch vor uns, ich weiß gar nicht. Wie ist das in deiner Ehe mit deiner Frau? Und lieber Mann, wie ist das mit deinem Mann, freundlich und sensibel heute Nachmittag und morgen früh, freundlich und sensibel. In der Schule, am Arbeitsplatz, Schule, ja, Montag ist frei, Dienstag ist auch frei, Mittwoch geht's wieder los. Freundlich und sensibel als Lehrer deinen Schülern gegenüber oder umgekehrt. Jetzt denkst du vielleicht, Pustekuchen, nix ist da. Bei mir funktioniert das nicht. Ich bin eben so ein komischer, krummeliger Typ oder wie auch immer. Du sagst, nee, geht nicht. Der eine im Hauskreis, der nervt mich eben. Und meine Kinder, die bringen mich zur Raserei. Ich bin froh, wenn ich arbeiten bin. Und der Person da im Gottesdienst, der gehe ich aus dem Weg, die kann ich nicht sehen. Und ein anderer geht dir aus dem Weg, weil er dich auch nicht sehen kann. Und du sagst, hey, mein Kollege, wenn du wüsstest, wie mein Kollege ist, dann könntest du mich verstehen und dann würdest du sehen und sagen, hey, tut mir leid, ja, gerade da geht's nicht. Und dann sagst du vielleicht, ja, erst meine Frau oder mein Mann. Also, aus der Traum, das bedeutet, Christen machen so weiter wie alle anderen. Und Frieden können die irgendwie auch nicht halten. Ist das dein Fazit von Christsein, dass du einfach abgelöscht bist, was die anderen betrifft, vermutlich? Vielleicht sitzt doch hier der ein oder andere, der abgelöscht ist von sich selbst als Christ und sagt, wenn du wüsstest, was in mir brodelt, aber du bist immer noch da. Warum sollte eigentlich einer Christ werden, wenn sich eh nichts ändert? Warum sollte eigentlich Christ werden, wenn das, was hier vorne erzählt wird und im Hauskreis und du zu Hause in der Bibel liest, sowieso nicht geht? Wenn alles nur bloße Theorie ist und du immer nur einen Anspruch hörst und weil du es eh nicht schaffst, gar nicht mehr zuhörst. Das scheint nicht neu zu sein. Paulus schreibt in den Korinthern in seinem zweiten Brief. Paulus hat also in dem ersten Brief die Korinther so ein bisschen eingenordet, hat dann eine enorme Antwort gekriegt, die waren dann noch ein bisschen saurer auf Paulus. Und Paulus schreibt den Korinthern nochmal den zweiten Brief. Und er schreibt an Christen. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Haben wir in diesem Gottesdienst, glaube ich, schon mal gehört. Ne? Das muss wichtig sein heute Morgen. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Wollen wir es mal zusammen lesen? Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Ich frage mal, was verwegen ist. Die neuen Menschen unter uns stehen mal auf. Also die neuen Menschen unter uns, die stehen mal auf. Ich habe erst so ungläubige Gesichter gehört. Was meint er damit? Guck dich mal um, lauter neue Menschen. Das ist wichtig, das mal selber zu merken. Ich bin ein neuer Mensch. Weißt du was? Das Alte hast du unter den Füßen. Ja? Das Alte hast du unter den Füßen. Du bist ein neuer Mensch. Und da du ein neuer Mensch bist, bist du fähig, deine Füße zu bewegen und deine Hände. Es gibt Gemeinden, da stehen alle Leute während der Predigt. Ja, ihr dürft euch setzen. Georg hat ein Zeichen gegeben. Also lauter neue Menschen. Solltest du sitzen geblieben sein, gar nicht schlimm, weil du ein neuer Mensch werden kannst heute Morgen. Und dann bist du neu. Verstehst du? Du bist nicht morgen früh alt und dann mal wieder neu. Und du bist auch nicht so zwischendrin. So eine halbe Stunde in der Hocke zu bleiben, ist sehr schwierig. Verstehst du, es gibt nicht so ein Zwischending, so halb neu oder fast alt, sondern es gibt nur neu. Es gibt nur neue Christen, nicht alte, sondern neue. Neu. Und dann hast du das Alte unter den Füßen. Wie kann das sein? Paulus erinnert die Christen, was vorher war, ist vergangen. Das ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Ja, wo denn? Nein, dir. Etwas völlig Neues hat begonnen. Wann hat das dann in dir und bei mir begonnen? In dem Moment, wo wir Jesus unser Leben gegeben haben, hat etwas völlig Neues begonnen. Jetzt bist du 40, es ist immer noch dabei, etwas völlig Neues zu werden. Jetzt bist du vielleicht 70 und bist vielleicht innerlich dabei, dich zu verabschieden und sagst, oh, lass mal die anderen. Immer noch was völlig Neues in dir. Jetzt sagst du, du bist über 80. Immer noch was völlig Neues in dir, das am Beginnen ist. Verstehst du? Es hört nicht irgendwann auf und wird alt und krustig. Wenn es so ist, ist es Zeit, dass du heute Morgen aufstehst und die alten Krusten von dir abfallen und du als Neuer lebst, nicht den alten Wegen. Vorher, das meint also vorher, bevor du bewusst Christ wurdest. Man wird bewusst Christ. Man schlittert da nicht so rein. Man passt sich nicht irgendwie so der Gemeinde an. Und wenn man da so passend ist, dann sagt man, okay, jetzt ist das auch vielleicht so mit Jesus passend. Was war denn vorher? Vielleicht warst du vorher jähzornig, ungeduldig, aufbrausend, so ein Stinkstiefel. Vielleicht warst du stur bis zum Abwinken. Das weißt du viel besser als ich, was so zu dem alten Leben gehört. Und jetzt, die Bibel, Gottes Wort sagt, das ist vergangen. Das ist Schnee von gestern. Was früher war, ist Schnee von gestern. Das kann dich nicht mehr prägen, das kann dich auch nicht mehr einholen. Dein Mann ist nicht mehr der Alte. Und du aber auch nicht. Das ist deine Chance heute Morgen. Du musst hier nicht aus dem Gottesdienst rausgehen als der Alte und die Alte, wo du sagst, es verändert sich eh nichts. Doch, aber nicht du. Du bist nicht der große Veränderer. Du bist nicht der große Optimierer in dir. Du bist nicht derjenige, der wieder wirbeln und schaffen muss. Etwas völlig Neues hat begonnen. Das bedeutet, du folgst jetzt Jesus. Und das bedeutet, sein Geist, der Heilige Geist ist in dir. Und der Heilige Geist in dir schafft Neues. Dass der Heilige Geist in dir sichtbar, dass der Heilige Geist in dir wirkbar ist, das wird sichtbar in der Art und Weise, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst. Nicht, ob du in anderen Sprachen redest. Vielleicht denkt dein Mensch, dein Mann zu Hause auch, ich glaube, meine Frau spricht in anderen Sprachen, die versteht dich überhaupt nicht. Verstehst du? Dass der Geist Gottes in dir ist, wird nicht daran sichtbar, dass du deine Gabe entdeckst, nun endlich. Sondern dass der Geist Gottes in dir wirkt, wird sichtbar in der Art und Weise, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst. Und ich auch. Paulus wieder. Die Bibel hat so einen scharfen Blick. So einen scharfen Blick. Paulus schreibt an die Christen in Galatien, Kapitel 5. Liebe und Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung bringt der Geist Gottes in dir hervor und in mir auch. Das sind die Charaktereigenschaften von Jesus. Was passiert, wenn einer mit seinen Begabungen dient wie wild, aber er ist ungeduldig? Was passiert, wenn einer mit den Gaben des Geistes unterwegs ist, aber er ist lieblos? Was bedeutet, wenn einer mit den Gaben Gottes unterwegs ist, aber er ist einfach ein unfreundlicher Typ? Man wird ihm nicht glauben und man wird seinem oder ihren Dienst einfach nicht abnehmen. Der Heilige Geist bringt in dir nur Gutes hervor, nur Gutes. Und da sind wir ein ganzes Leben dran. Und Jesus ist da auch ein ganzes Leben in mir dran und in dir auch unbedingt. Und er hört damit nicht auf. Er will dich prägen, dauerhaft prägen. Jesus ist offensichtlich ein liebevolles Miteinander total wichtig. Jesus sagt seinen Nachfolgern, und wir lesen das im Johannesevangelium Kapitel 13, Vers 34 und 35, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe zueinander, wie Nachfolger miteinander umgehen, wie wir miteinander umgehen in unseren Familien, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir mit dem Arbeitskollegen umgehen. Ich weiß gar nicht, wie würdest du dich fühlen, wenn dein Chef hier sitzen würde im nächsten Gottesdienst und du sitzt hier fröhlich, drehst dich um und siehst deinen Chef. Das sind so krasse Momente. Ich sah im Gottesdienst jemanden aus der Elternschaft, aus Marens Klasse, und es durchzuckte mich. Man sieht sich selbst anders. Man sieht auch den Gottesdienst anders. Mit ganz anderen Augen. Was würde dein Arbeitskollege denken? Was denkt wohl Jesus? Unsere Liebe zueinander liefert den Beweis dafür, dass wir Jünger von Jesus sind. Und das wäre doch wirklich richtig gut, wenn das gelebt wird. Naja, sagst du, naja gut, ich muss ja nicht jeden lieben. Und vielleicht muss ich ja den einen oder anderen nur mögen. Und vielleicht muss ich ja auch bei dem anderen nicht hingucken und den nicht sehen. Ja, da müssen schon Leute auf diese Idee gekommen sein, dass man da so einen Kniff suchen könnte, sich da irgendwie rauswinden könnte aus diesem Liebesgebot. Johannes als alter Mann setzt da noch eins drauf. 1. Johannes 4. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Ja, sagst du, ich hasse ja nicht. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er nicht sieht? Vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat, wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Es schien ein Problem zu geben. Es scheint Krisen zu geben, es scheint Konflikte zu geben und es scheint nicht der Weg zu sein, da einfach drüber hinwegzugehen. Offensichtlich ist das richtig wichtig. Durch jeden Bereich unseres Lebens machen wir eine Aussage über die Realität Gottes in unserem Leben. Es geht nicht um sondern es geht darum, inwiefern prägt Jesus tatsächlich unseren Alltag, tatsächlich unser Denken, tatsächlich unser Miteinander. Und wir lesen offensichtlich im Neuen Testament, dass das abgelesen wird an der Liebe zueinander. Schauen wir doch nochmal, was Jesus dazu sagt. Matthäus 5, Vers 22. Das ist jetzt für die, die sagen, naja, ich hasse ja keinen. Ich übrigens auch nicht, ich hasse es schon krass. Doch ich sage euch, also das ist für die Leute, die sagen, doch für mich gilt so eine Ausnahme. Schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Erwischt. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht, also du Blödmann, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Die Bibel ist so oft abgeschrieben worden. Warum hat man diesen Satz von Jesus nicht einfach gelöscht? Hätte wahrscheinlich keiner gemerkt. Alle wären froh und würden sagen, wow, was bin ich doch für ein toller Typ. Ich glaube, Jesus will uns heute Morgen sagen, dass wir ihn brauchen. Dass wir das alleine nicht hinkriegen. Dass wir den Geist Gottes nochmal für was ganz anderes brauchen. Dass der Geist Gottes uns einnorden möchte als Gemeinde. Geht ja nicht um andere Kirchen, sondern geht um uns. Wir sind durch Corona durchgeschlittert, hatten das letzte Jahr genutzt, um wieder Gas zu geben, haben so ein paar Unstimmigkeiten links und rechts. Gott nimmt unseren Zorn, unsere abschätzigen Worte nicht auf die leichte Schulter. so zu denken und so zu fühlen oder so zu reden, ist Gott fremd. Und ich glaube, und das sagen mir einige Leute in der Gemeinde, ja, gemein, Jesus hat was mit uns vor. Ja, klar. Und er möchte mit uns Gas geben. Ja, klar. Aber das möchte er mit mir und mit dir auch. Und er möchte dazu Einmütigkeit schaffen und ein liebevolles Miteinander schaffen und ein Aufeinander hören schaffen. Also so umzugehen, so zu reden, sollte jedem fremd sein, der vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und nun? Was machen wir denn jetzt damit? Was können wir denn jetzt tun? Sollen wir uns damit abfinden und sagen, ja, wir sind eben unterschiedliche Menschen und man kann unterschiedlicher Meinungen sein und der eine meint, ja, immer raus damit und der andere sagt, ja, ganz vorsichtig. Was sollten wir tun? Sollten wir uns damit zufrieden geben, dass wir in einer Welt leben, wo Zerbruch eben an der Tagesordnung ist? Und sollten wir sagen, okay, das ist eben bei Christen auch nicht anders, wir müssen uns irgendwie zusammenraufen und uns immer wieder arrangieren? Was können wir tun? Ich lese uns aus dem Epheserbrief. Offensichtlich alles nichts Neues. Epheser Kapitel 4, Verse 26 bis 27. Wenn ihr zornig seid, also offensichtlich sind Christen schon mal zornig aufeinander. Sogar ich bin ziemlich ruhig eigentlich, aber manchmal bin ich auch zornig. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Oh, sowas haben wir vorhin auch gehört vor, zum Ende der Lobpreiszeit. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Also Paulus sagt hier den Christen in Ephesus, hey, werde aktiv. Werde aktiv, stelle du die Beziehung wieder her, stelle du die Beziehung wieder her. Setz du den Prozess der Versöhnung in Gang. Du könntest jetzt auf deinen Zettel schreiben, ich setze den Prozess der Versöhnung in Gang. Stehst du? Ich setze den Prozess der Versöhnung in Gang. Ich wage das gar nicht miteinander sprechen zu lassen, mache ich auch nicht. Ich setze den Prozess der Versöhnung in Gang. Weißt du, was das für dich bedeutet? Dazu brauchst du schon eine Menge Portion Geist Gottes. Dazu brauchst du eine Menge Liebe Gottes. Dass du nicht wartest und sagst, soll er mal kommen? Ich bin so verletzt. Dann sitzen Jahrzehnte Menschen in der Gemeinde zusammen, sind so verletzt, reden nicht miteinander, sind unversöhnt. Das funktioniert auch wunderbar in Familien, dass man sich auf den Weg geht. Setzt du den Prozess der Versöhnung in Gang? Interessant, was Paulus hier den Christen in Ephesus sagt, gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Interessant, dass Paulus an der Stelle den Teufel ins Gespräch bringt. Der Teufel bringt Leute durcheinander. Und sein Job ist, Unfrieden zu stiften. Dazu reicht ganz wenig. Eine Unstimmigkeit. Nicht angesehen zu werden, in falscher Ton und wumm. Kennst du wahrscheinlich auch. Das geht ganz schnell. Unfriede spricht sich einfach rum. Unfriede, der geht rum wie ein Feuer. Paulus sagt, gebt doch dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Und das müssen wir unbedingt ernst nehmen. Was macht die Sache so schwierig? Wir wollen manchmal gar keine Versöhnung. Manchmal wollen sogar Christen keine Versöhnung. Warum nicht? Wir genießen unseren Zorn. Dann kommen noch so ein paar Leute und sagen, ja, ja, tatsächlich, ja. Das wollte ich dir auch schon immer sagen, du hast so recht, ja. Und dann fühlen wir uns so bestätigt und manchmal so gut, dass andere Leute uns bemitleiden. Aber was macht das mit uns selbst? Zorn macht uns krank, macht uns bitter, drängt uns an den Rand. Soll der andere ruhig ein wenig leiden? Da kommt einer und möchte Versöhnung mit dir. Es braucht Kraft, um Gott Recht zu geben und zu sagen, ja, das stimmt. Dieses Gefühl, das muss jetzt aber mal sein. Das ist nicht von dir, Gott. Schaff und hilf zur Versöhnung. Versöhnung ist nicht leicht, aber jede Mühe wert. Soll man denn nun die Wut unterdrücken? Soll man da einfach nicht drüber reden? Soll man so tun, als wäre nichts gewesen? Es gibt so Taktiken, die Männer unter uns, meistens zu denen gehöre ich ja auch. Wir werden still. Dann sage ich eben nichts mehr. Was ist los? Nichts. Nun sag doch mal was. Was soll ich schon sagen? Annette wollte das immer alles von mir wissen und ich war völlig überfordert. Ja, so sind wir Männer. Und die Frauen, ja, ihr wisst das besser als ich. Jetzt wart ihr ganz gespannt, ne? Ich auch. Aber hier steht, Frauen sagen eben auch nichts mehr. Naja, manche Frauen, die sagen dann sehr viel. Ja, meine Mutter ist ja schon tot und kann uns nicht mehr hören, hat ein Elefantengedächtnis. Die wusste am 13. August 1973. Und dann die ganze Geschichte. Manche Menschen sind von uns ehrlich mit einem fürchterlichen Gedächtnis. Gesegnet möchte ich gar nicht sagen. Fein, säuberlich gespeichert. Und jetzt, wenn wir unseren Ärger ständig verdrängen, das sage ich, ja, dann bekommen wir irgendwann echte Probleme. Ehrlich, echte Probleme. Das ist überhaupt nicht der Weg. Sollte man also explodieren? Schon mal was von einer Autobombe gehört? Wenn so eine Autobombe explodiert, bleibt auch nichts mehr übrig. Und die Reste, die ehren nicht unbedingt Gott. Und jetzt? Also Wut zu unterdrücken funktioniert auf Dauer auch nicht. Und zu explodieren ist auch nicht die Lösung. Und jetzt? Meine Eltern pflegten zu sagen, Gemeinde ist auch nicht besser als ein Fußballverein. Das ist nicht die Lösung. Das ist nicht die Lösung. Gemeinde ist die Braut von Jesus. Und die Gemeinde ist der Leib von Jesus. Also achten wir darauf, wie wir über Gemeinde sprechen. Wenn wir miteinander einen geistlichen Aufbruch erleben wollen, brauchen wir eine Bekehrung zur Gemeinde. Denn wir wollen nicht einen persönlichen Aufbruch erleben, sondern einen Aufbruch als Gemeinde. Gemeinde ist der Leib Jesu. Und Gemeinde ist die Braut Jesu. Und wenn du zur Christusgemeinde gehörst, bist du ein lebendiger Stein, der dazugehört. Eingemauert. Was ist denn jetzt die Alternative? Schauen wir in die Bibel. Interessant. Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 18, 15 bis 16. Wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu dieser Person hin und stell sie unter vier Augen zur Rede. Wenn sie auf dich hört, hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Will sie davon nichts wissen, nimm einen oder zwei andere mit, denn durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache entschieden werden. Also die Alternative ist liebevolle Konfrontation. Das ist wunderbar in der Gemeinde. Das ist ganz wunderbar zu Hause bei dir mit deinem Ehemann oder deiner Ehefrau. Ganz wundervoll mit deinen Kindern. Ganz wundervoll auch mit deinen Arbeitskollegen. Eine liebevolle Konfrontation. Nicht Knallpeng, sondern der Wunsch ist, den anderen zu gewinnen, nicht zu deiner Meinung, sondern als Bruder und als Schwester. Also wir sollten nicht mit lauten Worten reden. Ich habe es satt. Das ist keine liebevolle Konfrontation. Die Bibel ist so schlau. In Sprüche 15, Vers 1 steht, eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn, aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen. Uralte göttliche Weisheit. Eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn. Stell dir den heutigen Nachmittag in deiner Familie vor. Eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn. Verstell dir deine Situation morgen am Arbeitsplatz vor. Eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn. Stell dir eine Situation im Hauskreis vor. Eine freundliche Antwort. Eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn. Also wie können wir verhindern, uns gegenseitig zu verletzen? Das ist doch spannend. Wie können wir es verhindern, uns gegenseitig zu verletzen? Wir sollten nicht mehr versuchen, uns zu verändern. Wir sollten nicht mehr versuchen, uns zu verändern. Wie, nicht mehr mich zu verändern? Nein. Ich versuche nicht mehr, mich zu verändern. Jetzt hast du den Eindruck, habe ich sowieso. Wir sollten nicht mehr versuchen, uns selbst zu verändern und den anderen zu verändern, sondern wir sollten etwas anderes tun. Wir sollten Christus bewusst in unser Leben bitten. Jetzt sagst du, ja, ich bin doch schon so lange Christ. Ja, aber ich glaube, ich habe heute Morgen gemerkt und du hast das heute Morgen auch gemerkt, das wird an den Stellen spannend, wo es eben knirscht. Und an den Stellen brauchen wir bewusst Christus. Bewusst Christus. Also in unserer Familie, in unseren Ehen, in unseren Freundschaften, Christus in dir macht den Unterschied. Christus in dir macht den Unterschied. So wird das Leben mit dem Heiligen Geist ganz praktisch. In meinem Alltag und bei dir auch. Und da sind wir miteinander unterwegs und wir lernen. Und wir sind unterschiedlich weit in diesem Lernen. Aber denken wir daran, unser Nachbar lernt auch und ist auch mit Christus unterwegs. Amen.